Ein historischer Meilenstein für die einen, ein Frontalangriff auf die Demokratie für die anderen. In Italien wurde in den letzten Wochen heftig über eine Justizreform gestritten. Ministerpräsidentin Giorgia Meloni wollte das Gerichtswesen radikal umbauen. Ihr Vorhaben scheiterte am Montag. In einer Volksabstimmung sagten rund 54% der Italiener Nein dazu. Das, was Meloni als Modernisierung der Republik bezeichnet hat, ist vom Tisch. Einige Kommentatoren sehen darin eine persönliche Schlappe für die Regierungschefin, die sich mit aller Kraft in diese Schlacht geworfen hatte. Sie selbst hat schon vor der Abstimmung klargemacht, dass sie weiter regieren will, egal wie die Sache ausgeht. Was heißt das Nein zur Justizreform für das Land, vor allem aber auch für die amtierende Regierung? Darüber spreche ich jetzt mit dem Historiker, Journalisten und Autor Marco Gallina. Guten Tag, Herr Gallina.
Guten Tag, vielen Dank für die Einladung.
Marco Gallina, mir scheint, die Italiener haben ja seit jeher ein etwas angespanntes Verhältnis zu ihrem Justizsystem bzw. dem Zusammenspiel von Politik und Justiz. Wann hat das eigentlich angefangen? War es die berühmte Aktion Mani Pulite in den 90er Jahren, als man Fälle von Korruption und Amtsmissbrauch untersucht hat? Oder geht das sogar noch weiter zurück?
Also die Italiener haben in der Tat ein sehr gespaltenes Verhältnis dazu. Sie haben es ja auch schon in der Anmoderation angedeutet. Die Italiener gehen auch von einer gewissen Befangenheit aus. Das ist ein kleines Paradoxon, denn die Justiz in Italien ist sehr, sehr unabhängig. Das stimmt schon im europäischen Vergleich. Allerdings ist sie so unabhängig, dass sie häufig auch selber Partei ist. Das geht in der Tat sehr weit zurück. Man muss sagen, diese große Selbstständigkeit der Justiz ist historisch bedingt aus der Erfahrung mit dem Faschismus. Man hat also versucht, eine möglichst unabhängige Justiz aufzubauen, wie man ja auch versucht hat, eine möglichst starke parlamentarische Macht aufzubauen, die sich dann darin äußerte, dass eben der Ministerpräsident sehr oft gewechselt hat in der italienischen Geschichte. Und ähnlicherweise hat man eben auch bei der Justiz den Eindruck gehabt, dass die Richter und die Staatsanwälte häufig in eigener Sache unterwegs sind. Es gibt auch Richter und Staatsanwälte, die durchaus politische Ambitionen hatten. Das geht in der Tat schon etwas weiter zurück, aber natürlich die große Zäsur ist der Zusammenbruch des Parteiensystems Anfang der 90er durch diese Korruptionsfälle. Allerdings führte das auch jüngst weiter, insbesondere, das wissen Sie, bei Silvio Berlusconi ist oft schon gesagt worden, ob denn all diese Vergehen, die man ihm da nahelegte, wirklich stimmten. In vielen Fällen ist er auch freigestellt gesprochen worden, der Ruf war aber ruiniert. Die jüngsten Fälle beziehen sich freilich auf die Causa Salvini, die Anlandungen, die Migrationskrise, die geschlossenen Häfen, wo dann keine Boote mit Migranten anlanden konnten. Das sind Sachen, die hängen Salvini bis heute nach. Da werden bis heute Prozesse wegen Verstößen gegen die Menschenrechte gegen ihn geführt. Also das ist ein sehr heißes Thema, das Italien seit Jahrzehnten beschäftigt.
Und was genau wollte denn diese von Giorgia Melonis Regierung initiierte Justizreform? Welches Ziel hatte sie? Welche Maßnahmen sah sie vor dafür?
Wie eingangs erwähnt, die Magistratur, wie man in Italien sagt, ist ein sehr selbstständiger Korpus und meistens, sagen wir mal so, hängt sie eher politischen Entscheidungen an, die man eher der Linken zuordnen würde. Das hat damit zu tun, dass zum Beispiel es keine Außenkontrolle der Justiz gibt. Die Justiz kontrolliert sich in einem Gremium selbst. Das wollte Meloni unter anderem ändern. Zum Beispiel, dass es auch parlamentarische Kontrollen über ein Gremium geben würde, das besetzt wird von außerhalb. Es sollte so sein, dass ein Gremium auch nicht mehr gewählt wird von den Staatsanwälten und Richtern selbst, sondern per Losverfahren entschieden wird, um da gewisse Parteiungen zu unterbinden. Und die wichtigste Regelung wäre gewesen, dass die Karrieren von Staatsanwälten und Richtern eben verschiedene sind, dass nicht mehr Richter und Staatsanwälte dieselben Karrierewege haben. In Italien sind sowohl Staatsanwälte als auch Richter Teile der Magistratur und können das eine wie das andere machen. Also diese verschiedenen Modi sollten beendet werden und damit eine in der Tat Beschneidung der Justiz nach italienischer Hinsicht. Wir müssen allerdings sagen, wenn Sie das so hören, in einigen europäischen Ländern ist das ja eigentlich auch die Normalität, dass ein Richter nicht Staatsanwalt sein kann und ein Staatsanwalt nicht Richter, sondern die Karriere wegen geschieden sind und dass es da durchaus auch Kontrollen gibt, die außerhalb der Justiz liegen. Also man wollte diese Eigenmächtigkeit ein bisschen beschneiden und eher die Kontrolle von außerhalb verstärken. Das wurde häufig als Einmischung von außerhalb gesehen, als Beschneidung der Unabhängigkeit der Justiz. Und genau das wurde natürlich auch im Wahlkampf für dieses Referendum von der linken Seite als das Hauptargument mobilisiert.
Was war denn letztlich aus Ihrer Sicht ausschlaggebend für das Nein, das, was Sie gerade beschrieben haben, diese Angst davor, dass die Unabhängigkeit der Justiz gefährdet sei? Oder sind die Leute so unglaublich zufrieden mit dem Status quo oder ist das etwas ganz anderes?
Das ist die Masterfrage. Da muss man auch sagen, dass da auch noch in Italien selbst in den Medien sehr viele verschiedene Interpretationen angelegt werden. Diese Interpretationen sind natürlich allesamt in letzter Instanz politisch. Also ich persönlich glaube nicht, dass jetzt die Verteidigung der Verfassung das wichtige Thema gewesen ist bei dieser Angelegenheit. Ganz im Gegenteil war es so, dass noch Wochen vor dem Referendum eigentlich davon ausgegangen wurde, dass Meloni dieses Referendum relativ klar gewinnen würde. Referenden in Italien, das muss man leider sagen, in der Vergangenheit hat sich immer gezeigt, dass es häufig einen Stimmungsumschwung geben kann, bevor dieses Referendum dann zum Tragen kommt. Also das ist bei verschiedenen Referenden der Vergangenheit schon der Fall gewesen, dass auf einmal der Wind sich dreht. In diesem Fall, was man mit Sicherheit sagen kann, ist, dass die Wahlbeteiligung für ein italienisches Referendum mit 59% sehr hoch gewesen ist und dass diese Wahlbeteiligung insbesondere in den klassischen linken Hochburgen Zentralitaliens, also Emilia-Romagna, Toskana, Umbrien, das sind die Herzkammern der Roten, dass die da auf einmal sehr hoch gewesen ist. Das hat man in den letzten Jahren eher vermisst. Die Linken hatten in der Vergangenheit große Probleme, ihre eigene Wählerschaft zu mobilisieren. Daran kann man schon erkennen, für diese Wähler ging es weniger um die Verteidigung der Verfassung als einen Denkzettel gegen Meloni. Und dort lauert dann auch ein weiteres Rätsel, nämlich der Süden in Italien hat sehr stark gegen dieses Referendum, gegen diese Justizreform gestimmt. Die Gründe dafür, die muss man noch eruieren. Einige vermuten, dass die Sozialreform von Meloni, namentlich die Rücknahme des Bürgergeldes, dort für Unmut gesorgt haben könnte. Da hat der Movimento Cinque Stelle, also die Fünf-Sterne-Bewegung, deren Projekt das gewesen ist, sehr stark mobilisieren können. Also im Großen und Ganzen würde man schon sagen, es geht hier ganz klar darum, einen Akzent gegen verschiedene Politiken der Meloni-Regierung zu setzen und weniger um die Inhalte der Justizreform als solcher, wenn auch man sagen muss, das war wahrscheinlich die größte Niederlage, die Meloni in ihrer bisherigen Amtszeit auf sich hat nehmen müssen.
Dann liegen die Kommentatoren nicht völlig falsch, die sagen, das Ganze war schon fast ein Vertrauensplebiszit über die Regierung Meloni.
Da muss man wiederum ein bisschen differenzieren. Also ein Vertrauensplebiszit hätte vorausgesetzt, dass wahrscheinlich auch ein paar der eigenen Leute ihr das Vertrauen hätten aufkündigen müssen. Das haben wir eigentlich nicht gesehen. Es ist eher so die Frage, warum hat diese Frage die Italiener vor allen Dingen im Norden, aber auch in Latium, wo sehr starke Meloni-Anhänger sind, nicht so an die Wahlurnen geholt, wie das normalerweise der Fall ist. Das ist eher die Frage, warum diese Mobilisierung auf der einen Seite gut gelang und auf der anderen Seite weniger. Jetzt müssen Sie auch bedenken, und das haben Sie auch selber eben sehr richtig gesagt, Frau Meloni hat ihr Schicksal nicht an dieses Referendum gebunden, was aus meiner Sicht politisch klug war, denn 2016 hat bei einer viel größeren Abstimmung über eine viel größere Verfassungsfrage, das war unter Matteo Renzi, der damalige Ministerpräsident Renzi, sein Schicksal an diese Abstimmung gebunden. Und das war Wasser auf die Mühlen der Opposition, dass sie dieses Referendum katastrophal zu Fall gebracht hat und Renzi dann zurücktreten musste. Meloni war klug genug, das nicht zu machen, um jetzt nicht in der Bringschuld zu stehen oder politisch tatsächlich vollkommen beschädigt zu sein. Sie hatte also im Vorhinein diesen Schaden abwenden können. Andere werfen ihn natürlich vor, sie hätte sich mehr an dieses Referendum binden müssen, um dann ihre Wähler zu mobilisieren, die sie dieses Mal hat, nicht an die Urnen bringen können. Also ja, ein Schaden ist da. Man sollte diesen Schaden aber auch nicht allzu überbewerten, denn im Gegensatz zu vielen anderen Referenden in der italienischen Geschichte war dieses Referendum auf einen Themenbereich stark begrenzt, nämlich Justiz und keine große Verfassungsreform, wie wir das beispielsweise 2016 gesehen haben oder auch 2006 bei der sogenannten Devolution. Es war ein überschaubares Referendum. Es war ein Referendum, das nötig war, weil Frau Meloni keine Zweidrittelmehrheit im Parlament hatte. Und sie war darauf angewiesen, es so zu machen. Es ist allerdings jetzt auch nicht so, dass deswegen Frau Meloni angezählt ist und man jetzt davon reden muss, dass die nächste Wahl nicht zu gewinnen sei. Das ist meines Erachtens etwas voreilig.
Das heißt, kein Totalschaden, aber eine gewisse angekratzte Autorität innerhalb der Koalition. Es könnte dennoch einiges schwieriger werden in nächster Zeit für Meloni oder doch nicht?
Ja, jetzt kommen wir dazu, was dieses Referendum eigentlich bedeutet. Viel wichtiger als dieses mögliche Volkspublizid sind ja die Implikationen der nicht zustande gekommenen Justizreform. Diese Justizreform hätte Frau Meloni einen großen Spielraum gegeben, ihre Ideen durchzusetzen, namentlich bei der Migrationspolitik. Sie wissen vielleicht, dass das Albanien-Projekt, also de facto die Auslagerung des Asylverfahrens und der Abschiebungen nach Albanien, von römischen Richtern gestoppt worden ist. Das ist nicht der einzige Fall. Viele Vorhaben der Regierung bezüglich der Migration sind schon deswegen nicht zustande gekommen, weil die römische Regierung genau wusste, wenn wir das machen, werden die Richter das versuchen zu unterbinden. Also versuchte Meloni, die langfristige Lösung anzustreben, die Justiz zu reformieren, zu versuchen, die doch sehr linksorientierten Richter damit auszuhebeln und dann langfristig ihre Politik durchzusetzen in der Migration. Das war so gesehen das lange Spiel. Und dieses lange Spiel ist gefährdet. Und Frau Meloni muss natürlich in diesen Kernbereichen liefern. Das sind die eigentlichen Probleme. Insofern ist nicht das Referendum selbst das Problem, sondern die Implikationen des Scheiterns dieser Justizreform werden zum Problem für Meloni, wenn sie da nicht doch noch eine andere Lösung findet.
Ein interessantes Detail noch aus diesem Abstimmungstag. Die Daten zeigen, dass vor allem junge Wähler irgendwo zwischen 18 und 34 Jahre die Reform massiv abgelehnt haben. Hat Meloni den Draht zur Jugend verloren? Ist sie in diesen Kreisen nicht mehr hip?
Ich frage mich, ob Frau Meloni in diesen Kreisen jemals hip gewesen ist. Das ist eine ganz interessante Konstellation, die sie übrigens auch bei den deutschen jungen Wählern beobachten können. Da wissen Sie vielleicht, dass zuerst die Grünen da stark abgeschnitten hatten, dann war es die FDP, dann war es die AfD und bei der letzten Bundestagswahl war die Linkspartei bei den Jungen ganz groß angesagt. Insofern lässt sich daraus schließen, dass die Jugend sehr stark immer nach einer Alternative sucht, die im Gegensatz zur jetzigen Parteipolitik steht. Und Frau Meloni ist nun einmal für italienische Verhältnisse mit 3 Jahren Amtszeit schon sehr lange an der Macht. Denken Sie, die italienische Amtszeit eines Ministerpräsidenten dauert durchschnittlich etwa 1,5 Jahre. Also das ist außergewöhnlich. Und dass sich die Jugend dann eher am Establishment reibt und sich eher der Opposition zurechnet, ist eher die Regel als die Ausnahme. Insofern kommt das wenig überraschend. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, dass tatsächlich gesellschaftspolitisch insbesondere die Studenten und die Jugendlichen sehr stark geprägt sind, sagen wir mal vereinfachend, von dieser Woken-Bewegung, von den Ideen, die dort eben virulent sind, die in Italien aber eine untergeordnete Rolle spielen. Es gibt bis heute in Italien keine Ehe für alle. Die Leihmutterschaft ist nicht nur verboten, sie ist sogar für Italiener verboten, die im Ausland leben. Also eine sehr starke gesellschaftliche Aufstellung konservativer Art, die wir in Mitteleuropa überhaupt gar nicht mehr kennen. Dagegen rebelliert die Jugend. Und da ist Meloni natürlich ein Feindbild, weil sie als Gegnerin all dieser progressiven Erscheinungen dasteht. Insofern denke ich, das sind die beiden wichtigen Punkte.
Aus denselben Gründen ist Meloni auch für einige Regierungschefs in der EU ein Feindbild. Verspürt man jetzt eigentlich Schadenfreude aus diesen Kreisen, dass sie jetzt gewissermaßen einen Schuss vor den Bug bekommen hat?
Bei der EU, muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich mir noch nicht so ganz sicher, denn bei allen Problemen, die es zwischen Brüssel und Rom gibt, hat Meloni doch immer in vielen Momenten gezeigt, dass sie konstruktiv sowohl mit den anderen europäischen Staats- und Regierungschefs wie auch mit Brüssel zusammenarbeiten kann, solange es natürlich Rom nützt. Das ist das eine. Was mit Sicherheit stimmt, ist, dass die linken Oppositionen in Europa, aber vor allem natürlich in Italien, jetzt natürlich die Sektkorken knallen lassen. Im Übrigen auch das ein kleines Detail. Urteil, das gilt nicht nur für die Anführerin der linken Parteien, sowohl von der Allianz der Sozialisten und Grünen, wie auch vom Partito Democratico, die natürlich dann auch den Rücktritt von Meloni gefordert haben. Das gilt also nicht nur für die. Nein, das interessante Detail ist, dass an diesem Montag, Nachmittag, Abend die Sektkorken auch in den Magistraturen geknallt sind und es tatsächlich in Neapel verbürgt ist, dass dort Bella Ciao Rufe und Gesänge, also diese antifaschistische Hymne gesungen wird, was nochmal neuerlich bestätigte, dass Meloni wahrscheinlich mit ihren Vorbehalten gegenüber der politischen Voreingenommenheit der italienischen Justiz nicht ganz daneben gelegen hatte.
Italien sagt Nein zu einer Justizreform. Zu Gast war der Historiker und Journalist Marco Gallina. Besten Dank für das Gespräch.
Vielen Dank.